Moin und herzlich willkommen zu Episode 56 und dem Thema Homöopathie.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
Heute habe ich wieder eine ganz spannende Interviewpartnerin, um die ich lange gekämpft habe, aber heute klappt es jetzt endlich, die Simone Schuck-Giesinger aus Berlin. Und wir werden uns mal über das Thema Homöopathie unterhalten. Guten Morgen, Simone.
Ja, hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass wir zusammenkommen und ja, bin ganz glücklich, heute über Homöopathie zu sprechen.
Ja, ich auch, denn Homöopathie war für mich so der Einstieg in die Welt außerhalb der Schulmedizin. Deswegen freue ich mich auch super doll auf unser Gespräch. Simone, sei so lieb und stell dich einmal ganz kurz vor für die wenigen Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Ja, also ich heiße Simone Schuck-Giesinger, bin Homöopathin, habe eine Naturheilpraxis in Berlin, in Pankow. Das ist im schönen Norden von Berlin. Und arbeite, wie gesagt, mit Schwerpunkt Homöopathie, mache aber auch Coaching.
Super. Die erste ganz klassische Frage, wie bist du denn überhaupt zur Homöopathie gekommen?
Ja, das war tatsächlich durch eine eigene Krankheit. Also das war vor vielen Jahren, dass ich da eine ziemlich lange Odyssee auch in der Schulmedizin hinter mir hatte, inklusive Stoffwechselklinik. Und das hat alles nicht geholfen und das frustriert natürlich. Und dann hat eine Freundin mich darauf angesprochen, zur Homöopathin zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich mich überhaupt nicht mit Naturheilverfahren ausgekannt. Habe das gemacht, bin hin, wir hatten ein Anamnesegespräch von ungefähr 2 Stunden. Und ich kann mich noch erinnern, ich saß der guten Frau gegenüber und dachte noch, die glaubt aber echt an ihre Kügelchen. Ich war da skeptisch, ja.
Ja.
Und ich nahm dieses Mittel und nach 2 Wochen ging mir es wieder wunderbar. Also ich war wirklich jahrelang krank. Das war so eine Offenbarung und so eine wunderbare Erfahrung, ja, wieder in der Kraft zu sein, wieder so die Anforderungen von Familie, Haushalt, Beruf gut bewältigen zu können. Und ich war da so fasziniert und auch so dankbar, dass ich dachte, ja, also da muss ich jetzt mehr drüber erfahren. Und dann habe ich mich in die Thematik vertieft und immer mehr, bis ich dann tatsächlich auch die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht habe und dann eben noch zusätzlich die Ausbildung in Homöopathie. Einfach weil, das hat mich so fasziniert, ich wollte das leben und ich wollte das einfach auch weitergeben, dass andere Menschen auch genauso wie ich davon profitieren können.
Spannend. Erzähl mal, weil das ist ja dann der Klassiker so bei Menschen, die das so wie du erleben. Was hast du vorher beruflich gemacht zu dem Zeitpunkt? Wahrscheinlich ja, was ganz anderes, oder?
Was ganz anderes, genau. Ich hatte BWL studiert und habe auch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet, so im Großhandel, im Verkauf und Organisation. Genau. Und ja, dann habe ich auch 2 Kinder bekommen und eben durch dieses Erlebnis bin ich dann dazu gekommen, dass ich mich da einfach mit den Naturheilverfahren und mit natürlicher Lebensweise und mit wirklicher Gesundheit, die von innen kommt, beschäftigt habe.
Super spannend. Und auf der anderen Seite, das finde ich ganz gut, weil ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber viele Menschen, denen ich begegne, wenn ich sage, ich bin Homöopath, weil ich habe ja auch eine klassische homöopathische Ausbildung halt durch die Deutsche Gesellschaft homöopathischer Ärzte gemacht, also von der Ärztegesellschaft aus. Die Menschen denken ganz oft, wenn man Homöopath ist, dass man automatisch Heilpraktiker ist. Und jetzt finde ich das ganz toll, dass du das gesagt hast. Du hast ja eine Heilpraktik-Ausbildung gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hinterher noch die Ausbildung zum Homöopathen. Also das ist mir vielleicht ganz wichtig für die Hörerinnen und Hörer, dass es halt nicht so ist. Homöopath kann man sein, wenn man Arzt ist. Homöopath kann man sein, wenn man Heilpraktiker ist. Erlebst du auch da oft irgendwie Menschen, die das nicht so richtig auseinanderkriegen in der Richtung?
Das stimmt, genau. Die allgemeine Auffassung ist Heilpraktiker und aber was dann der Heilpraktiker macht, das gibt ja so viele unterschiedliche Therapieformen und da ist eben Homöopathie eine davon, meines Erachtens diejenige, die am tiefgreifendsten wirkt, oder ich kenne keine andere Sorte, nur mal so, die so tiefgreifend wirkt, aber es gibt eben noch viele andere Therapien, die auch von Heilpraktikern ausgeübt werden können.
Ja, und jetzt erzähl doch mal so, wo kommt die Homöopathie eigentlich her?
Ja, die Homöopathie ist jetzt über 200 Jahre alt. da gab es einen Arzt in Meißen, den Samuel Hahnemann. Und der hat, der war natürlich ein Schulmediziner seiner Zeit und war da sehr frustriert auch über die mangelhaften Behandlungsmöglichkeiten oder Erfolge. Und hat dann einen Bericht in die Finger bekommen, hat ihn übersetzt, über wie China-Rinde bei Malaria eingesetzt wird. Das war da, also das wurde da auch schon so gemacht. Und das hat ihn interessiert. Und dann hat er angefangen, einen Selbstversuch zu machen und hat, er war ja gesund, China-Rinde eingenommen. Und er hat tatsächlich Malaria-ähnliche Symptome entwickelt, also eine Art von Wechselfieber. Und das war so spannend, hat er gemerkt, okay, also ich bin gesund, ich entwickle diese Symptome. Genau diese Symptome werden von dem Mittel geheilt, wenn sie bei einem Kranken da sind. Und so hat er weiter geforscht, hat viele Arzneimittelprüfungen, nennt man das, gemacht, wenn ein Gesunder das Mittel einnimmt und die Symptome sich dann zeigen. Und da hat er viel geforscht und natürlich dokumentiert. Und so entstand dann für jedes einzelne Mittel sozusagen ein Arzneimittelbild, so heißt das. Und da sieht man, diese Symptome kann dieses Mittel heilen. Und ja, dann, mittlerweile haben wir nicht nur die 100 Mittel, die Hahnemann damals zur Verfügung hatte, sondern viele tausend Mittel.
Ja, sehr spannend, die dann zusammengefasst sind in Büchern. Ne? Und da, wie oder möchte ich noch gar nicht vorgreifen, wie ist es denn, wenn ich jetzt zu dir käme mit irgendeinem Anliegen, zu dir als Homöopathin, wie würdest du vorgehen bei mir?
Ja, also dann macht man ein Anamnesegespräch, das ganz umfassend ist. Also derjenige erzählt einfach erstmal so im Spontanbericht, was seine Hauptbeschwerde ist. Und dann kommt man aber auch auf Themen, die denjenigen innerlich beschäftigen. Denn es ist ja so, dass jede Krankheit, die körperliche ist, nur eine körperliche Manifestation dessen ist, was im Inneren auch im Ungleichgewicht ist. Und wir bringen alle unsere Veranlagung mit und dann gibt es auch noch Auslöser im Außen, die diese Veranlagungen dann sozusagen zum Ausbruch bringen lässt. Und Hahnemann sagte dazu, das ist die verstimmte Lebenskraft. Ja, also wir haben alle in uns eine Lebensenergie, die, wenn sie im Gleichgewicht ist, dann fühlen wir uns im Gleichgewicht, dann sind wir in unserer Kraft und dann haben wir keine körperlichen Beschwerden. Und wenn sie aber im Ungleichgewicht ist, dann manifestiert sich das eben auch als körperliche Krankheit. Und dann im Anamnesegespräch wird das also, ne, dann höre ich von dem Patienten, was bei ihm im Ganzen los ist und stelle natürlich auch einige Fragen. Und das Ganze wird dann für mich so zusammengefasst. Da gibt es so einen roten Faden, der sich durchzieht durch das Gespräch, durch den Fall. Das ist wie so ein Muster, das derjenige hat. Und das zeigt sich auf allen Ebenen, auf der emotionalen, geistigen Ebene und eben auch auf der körperlichen Ebene. Und aufgrund dieses Musters kann ich dann das passende homöopathische Mittel geben.
Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben oder konstruieren von so einem Muster, was sich durch die verschiedenen Ebenen zieht, wie du sagst?
Mhm. Ja, also zum Beispiel, wenn ein Mädchen kommt in die Praxis und kommt wegen Warzen. Das ist eigentlich ihre Hauptbeschwerde. Mhm. Und sie erzählt von den Warzen und ich frage dann auch noch, was bedeutet das für dich, diese Warzen zu haben? Und sie erzählt, ja, das ist hässlich man kommt also drauf, sie fühlt sich hässlich durch die Warzen und sie fühlt sich aber innerlich auch verlassen. Also wir kommen dann eben auf eine andere Ebene und ich höre dann von ihr auch, da gibt es auch ein Gefühl von, ich habe keine Freunde, ich fühle mich ausgestoßen, ich fühle mich verlassen, keiner liebt mich, so. Und das hat sich auf der körperlichen Ebene manifestiert.
Ja.
Und innerlich besteht dieses Muster aber auch. Und so kann ich dann eben das passende Mittel geben. Und es ist dann auch so schön zu erleben, was passiert mit diesem Menschen. Er ist ja nur sozusagen wegen dieser Warzen gekommen. Aber ich sehe das Mädchen nach 4 Wochen wieder und ich höre von dem Mädchen und auch von der Mutter, es hat sich so viel verändert. Es gibt viel weniger Streit mit der Schwester. Das Mädchen hat jetzt plötzlich Freunde. Ja? Also sie sagt, sie macht ihre Hausaufgaben schneller, damit sie sich mehr treffen kann. Also das innerliche Erleben hat sich dann total verändert und das ist halt super schön zu erleben.
Mhm. Das heißt also, typischerweise, wenn ich jetzt das erste Mal beim Homöopathen war und ein Mittel bekommen habe, dann komme ich nach 4 Wochen wieder ungefähr, oder?
Genau, ja, das ist so der Rhythmus erstmal und dann natürlich kann sich das ja vergrößern, je nachdem, wie schnell das Anliegen eben geklärt ist. Oder manche Menschen nutzen dann auch die Homöopathie, um sich selber noch weiterzuentwickeln, wirklich an ihren innerlichen Themen zu arbeiten, dass ich sehe, okay, dieses Erleben, was ich da habe, das ist eigentlich ein subjektives Erleben. So, ich fühle mich angegriffen, wenn die Schwiegermutter irgendwas zu mir sagt. Und man merkt selber irgendwie, das ist nicht so gesund, wenn man dann abends irgendwie im Bett liegt und darüber grübelt. Und so dieses Erleben verändert sich mit dem Mittel. Also das ist auch eine Bewusstseinsarbeit, die dann stattfindet.
Mhm. Kannst du was dazu erzählen, in welcher Form diese Mittel gegeben werden? Also du hast ja schon gesagt, Kügelchen. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ja, dann gibt es noch die Tropfen.
Ja.
Und, es gibt auch noch dann, dass es in so einer Art Tablettenform gepresst ist, was aber auch nichts anderes ist, als die Basis ist dann bei den Kügelchen und bei den Tabletten Milchzucker. Und auf die wurde das Mittel drauf geträufelt und das ist dann getrocknet. Also ursprünglich sind es tatsächlich Tropfen und man kann sie auch als Tropfen darreichen.
Ja, und erzähl doch bitte mal was, weil es gibt ja viele oder Kritiker der Homöopathie sagen, ja, da ist nichts drin, das kann auch nicht wirken. Vielleicht kannst du dazu ja nochmal so ein bisschen was erzählen, wie die Mittel überhaupt entstehen. Du hast es ja schon erzählt durch Arzneimittelprüfung, aber wie kommt es jetzt zu diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, physischen Mittel? Und was hat es damit auf sich, dass Kritiker sagen, da ist ja gar nichts drin?
Ja, es ist so, dass das Mittel ja so hergestellt worden ist, dass eine Verdünnung und eine Verschüttelung stattgefunden hat. Also das ist dann, nennt man auch Potenzierung. Nur verdünnen bringt gar nichts. Ne? Das ist das, was die Kritiker sagen, es ist ja nur verdünnt. Es ist aber nicht nur verdünnt, sondern es ist verschüttelt. Das heißt, es wurde Energie dazugefügt. Hahnemann hat das Mittel oder hat die Homöopathie eigentlich auch so entdeckt, dass er ursprünglich nur versucht hat, eine negative Wirkung aus dem Mittel zu entfernen. Es gab ja schon früher in der Pflanzenheilkunde viele Pflanzen, die ja eigentlich auch eine Giftwirkung haben und in der richtigen Dosierung aber eben heilsam wirken. Wie zum Beispiel Belladonna, die Trollkirsche. Und da hat Hahnemann gesagt, okay, jetzt wie kann ich dieses Mittel, wenn es denn dann passt zu dem Zustand des Patienten, geben, ohne dass ich eine Vergiftungswirkung irgendwie riskiere. Und dann hat er verdünnt und hat aber dann auch, um das einfach gut mit dem Wasser zu verschütteln oder zu vermischen, verschüttelt. Das heißt, er hat 1 Tropfen Tollkirschsaft genommen und 100 Tropfen Wasser. Und das ist dann eine Verdünnung 1 zu, oder Potenzierung 1 zu 100. Und das ist eine C1, nennen wir das, weil der Vorgang einmal stattgefunden hat. Wenn er dann von diesem Fläschchen, in dem nur 1 Tropfen Tollkirschsaft und 100 Tropfen Wasser waren, was er gut vermischt hat, wieder nur 1 Tropfen nimmt und nochmal mit 100 Tropfen Wasser vermischt und verschüttelt, dann haben wir die C2 und so kann man eben potenzieren. Ja, dann wurde eben festgestellt, es gibt keine Vergiftungswirkung mehr, weil ja viel weniger Materie drin ist. Das war ja, nur die Materie kann ja dann auch giftig wirken. Und aber, was noch festgestellt wurde, ist, je höher man potenziert, desto stärker wird die Heilwirkung. Das heißt, eine C6 hat eine schwächere Wirkung als eine C200 oder eine C1000.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass wir mit unseren heutigen Methoden nur noch eine materielle Wirkung von den Atomen, von der Ursubstanz, die da verwendet wurde, feststellen können. Ich glaube, bis zur C24. Und danach ist keine Materie mehr nachweisbar. Dann sieht man keine Tollkirschsaftatome sozusagen mehr in dem Fläschchen, in dem Mittel. Aber trotzdem, es wirkt und es wirkt stark. Und das ist eben der Grund, weil es auf einer energetischen Ebene wirkt. Mittlerweile ist ja auch bewiesen, dass Wasser Energie speichern kann. Oder wir wissen ja, dass ein Eiskristall, das geschmolzen ist und wieder der Kälte ausgesetzt wird, in genau der gleichen Form, in dieser einzigartigen Form sich wieder zeigt. Sprich, irgendwo muss in diesem Wassertropfen Informationen gespeichert worden sein. Und so funktioniert das auch mit dem homöopathischen Mittel. Da ist die Energie des ursprünglichen Substanz enthalten und die wirkt eben dann auch auf der energetischen Ebene, weil im Menschen gibt es ja eben diese verstimmte Lebenskraft, diese verstimmte Energie, die aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und ich kann nur echt heilen, indem ich dann auch auf der energetischen Ebene ansetze. Ich kann gar nicht mit einem chemischen, materiellen Mittel eine energetische Ebene erreichen.
Ja, klingt logisch. Erzähl doch bitte nochmal, weil das habe ich jetzt eben da noch nicht raushören können. Du hast ja gesagt, es wird nicht nur verdünnt, sondern auch Energie hinzugefügt. Weil wenn ich nur verdünne, dann passiert ja. Eben, habe ich nicht diese Effekte auf energetischer Ebene. Was ist der Vorgang sozusagen der Energiezuführung bei der Verdünnung?
Mhm. Das ist Verschütteln. Also man nimmt dieses Fläschchen, hat dann die Verdünnung, von der ich gesprochen habe, und dann wird wirklich kräftig das Fläschchen geschüttelt oder auf ein Polster oder irgendeine Unterlage, eine feste Unterlage draufgeschlagen oder in die Hand fest reingeschlagen.
Ah ja, okay.
Das wird zehnmal gemacht. Also es wird sozusagen kinetische Energie hinzugefügt.
Okay. Und aus welchen Bereichen kommen die Mittel, also die Ursprungsmittel sozusagen, die benutzt werden in der Homöopathie?
Da haben wir drei große Reiche. Das ist zum einen das Mineralreich, dann das Pflanzenreich und auch aus dem tierischen Reich gibt es Mittel. Und es gibt noch andere Mittel, das sind Imponderabilien aus Strahlung werden die hergestellt oder auch Nosoden, die sind aus Krankheitsprodukten hergestellt und noch andere Bereiche auch. Aber so die Hauptbereiche sind wirklich Mineralien, Pflanzen und Tiere.
Okay. Und jetzt liest man immer oder jetzt findet man, wenn man sich bei Homöopathen mal umguckt, was die so machen, findet man so verschiedene, ich sag mal, Strömungen. Ne? Da gibt es die klassischen Homöopathen, dann gibt es Homöopathen, die nach Sankaran arbeiten, dann gibt es Homöopathen, die sagen irgendwie Bönninghausen-Methode, wenden sie an. Magst du da noch mal so ein paar Worte zu sagen? A, wie ist das zustande gekommen? Und B, was hat es damit auf sich so mit den Strömungen?
Ja, also ursprünglich natürlich hatten wir die Homöopathie, die Hahnemann uns gebracht hat. Und er hat es ja auch wissenschaftlich fundiert festgehalten und hat da genaueste Anweisungen gegeben, wie die Homöopathie einzusetzen ist. Da hat sich dann auch später natürlich was verändert. Also zum einen dadurch, dass eine Auflage von seinem Organon, das sind so die Anweisungen, erst viel, viel später nach seinem Tod veröffentlicht worden ist. Das heißt, viele Homöopathen haben mit der 5. Auflage gearbeitet und dann mit der 6. Auflage erst viel, viel später andere Strömungen. Da haben sich aber schon halt die Schule mit der 5. Auflage so etabliert. Das ist deswegen so wichtig, so diese Unterscheidung, weil in der 6. Auflage Hahnemann nochmal eine ganz andere Form von Potenzierung mit reingebracht hat. Das sind nämlich die LM-Potenzen, die nochmal viel sanfter wirken als die C-Potenzen und die man eben auch nochmal anderweitig einsetzen kann. Ja, und dann hat sich halt die Homöopathie einfach entwickelt. Das ist ja was Lebendiges. Also in Indien wird ja Homöopathie sehr viel eingesetzt, weil sie halt einfach auch eine sehr kostengünstige Methode ist und weil vielleicht die Menschen da auch viel Zugang haben nochmal zur Naturheilkunde. Und da hat sich die Strömung von Sankaran oder Shankaran entwickelt. Und dieser Homöopath hat eben herausgefunden, dass es ganz sinnvoll ist, in der Anamnese zu hören, in welchem Bereich befindet sich der Patient, sprich aus welchem Bereich benötigt er ein Mittel, aus dem Mineral, aus den Pflanzen, aus dem Tierreich. Und da hat er das halt systematisiert, wir hören dann, aus welchem Bereich das kommt, dann hören wir, okay, dann ist es die und die Pflanzenfamilie und dann sehen wir, okay, dann ist es die und die Pflanze. Also es ist systematischer geworden. Wir arbeiten auch mit dem Periodensystem der Elemente im Mineralreich und oder bei den Tieren natürlich mit den einzelnen Familien und dann erst mit dem einzelnen Tiermittel. Das hat sich mit Shankaran entwickelt. Das nennt man die Empfindungsmethode, weil man auch in der Anamnese dann denjenigen nochmal dazu hinleitet, dass er wirklich auch zu einer körperlichen Empfindung kommt, die in ihm steckt und die dann auch das Mittel offenbart.
Das klingt sehr spannend. Machst du das auch, oder?
Ja, das mache ich auch, genau. Also ich habe jahrelang mit der klassischen Homöopathie gearbeitet und es war auch wunderbar. Aber vor einigen Jahren habe ich also nochmal eine Zusatzausbildung gemacht mit der Empfindungsmethode. Und das ist echt nochmal so eine Offenbarung, dass man hat einfach nochmal viel mehr Mittel dadurch zur Verfügung. Viel kleine Mittel, die aber dann eben genau auf den Punkt bei diesen Patienten treffen. Das heißt, dass dann die Patienten einfach noch viel mehr davon profitieren können, wenn dann man hat eben die Gelegenheit, so dieses eine ganz tiefe Mittel zu finden für denjenigen, das so viel verändern kann.
Mhm. Eine ganz andere Sache ist, wenn man sich umguckt in vielen Büchereien oder Bibliotheken oder Buchläden, das denke ich, wird bei dir in Berlin genauso sein, da findet man ja viel Literatur für Homöopathie und auch, wie ich selbst anwenden kann. Vielleicht magst du dazu noch mal ein paar Worte sagen, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, bei kleineren Sachen möchte ich nicht gleich zum Homöopathen gehen, sondern da würde ich mir gern selbst helfen. Kennst du ein gutes Buch, was du empfehlen würdest? Auf was sollte ich dann achten, wenn ich jetzt nicht selber der Fachmann bin? Welche Potenz sollte ich mir dann in der Apotheke kaufen? Wie oft sollte ich sowas einnehmen? Vielleicht kannst du da noch mal 2, 3 Worte sagen für die Menschen.
Ja, genau, also es gibt ja, das ist sehr schön, viele Ratgeber, viel Literatur mittlerweile über Homöopathie und ich kann nur jedem ans Herz legen, sich damit ein bisschen auseinander oder mehr auseinanderzusetzen, weil es immer toll ist, sich selber und seiner Familie selber helfen zu können. Und je besser man sich auskennt natürlich, umso besser. Man kann die Homöopathie ja einsetzen für Verletzungen, für man hat was Falsches gegessen und Übelkeit oder auch für die Reise, dass man da gewappnet ist und seine Reise am Apotheke dabei hat. Und das von den Potenzen her wird da oft wenn diese niedrigen Potenzen, die D6 zum Beispiel, die D12 angegeben. Die D-Potenzen sind so eine Sache aus dem deutschsprachigen Raum, die gibt es international gar nicht. Das ist also eine Verdünnung erstmal und dann Potenzierung nicht auf der Zentesimalebene 1 zu 100, sondern dezimal 1 zu 10 wurde dann nur verdünnt. Die wirken so, sag ich mal, mehr körperlich. Schon auch auf der geistig-emotionalen Ebene, aber nicht so stark wie die C-Potenzen. Also wenn man so ganz unerfahren ist, kann man durchaus mit den D-Potenzen auch anfangen. Und je mehr man sich auskennt, würde ich dann schon sagen, ja, C30 oder wenn man sich sehr sicher ist mit dem Mittel, eine C200. Das ist natürlich immer eine Frage, wie gut habe ich mich selber sozusagen da informiert und gebildet.
Mhm. Gibt es irgendwie ein Buch oder so, was du in der Richtung empfehlen würdest?
Ja, ich weiß den Autor, aber ich weiß nicht mehr, wie der Titel ist. Ich habe das vor 15 Jahren oder so mal in den Händen gehabt. Ich fand das gut, wirklich für Laien ganz, ganz super. Werner Stumpf heißt der Autor.
Gut, ich gucke mal nach, ob ich das für die Shownotes rauskriege.
Genau.
Werner Stumpf. Ja. Vielleicht sagst du noch mal was dazu. Was ist denn der Unterschied, damit das auch ganz deutlich wird, weil ich glaube, das ist nicht unwichtig, auch wenn man das selbst anwendet, zwischen halt schulmedizinischem Ansatz und homöopathischem Ansatz bei sowas. Wenn wir jetzt, nehmen wir mal an, das Beispiel Übelkeit nehmen, dann ist es ja in der Schulmedizin so, okay, Übelkeit, ich habe Tablette A, gut, vielleicht auch noch Tablette B oder C in der Apotheke, okay, aber letztendlich wird der Apotheker das rausgeben, wo er vielleicht gerade den größten Vorrat hat oder wo er aus eigener Erfahrung sagt, das ist das Beste. Wie ist das in der Homöopathie? Da ist es ja ein bisschen anders, ne?
Genau. Und zwar wird da immer genau geschaut, was ist der Zustand des Patienten. Im Akuten genauso wie im Chronischen. Und im Akutfall schaut man dann eben, was ist gerade im Moment da? Was hat sich verändert zu dem, was vorher ist? Also, okay, demjenigen ist übel. Was verbessert die Übelkeit? Was verschlechtert vielleicht die Übelkeit? Der eine sagt, ja, ich brauche unbedingt frische Luft. Der andere sagt, ich möchte aber in meinem Bett liegen und gar nichts mehr sehen. Der eine hat einen großen Durst, der eine kann gar nichts trinken. Also da ist einfach mit abgefragt, was ist das natürliche Bedürfnis desjenigen? Was sind die Modalitäten? Eben was verschlimmert, was verbessert? Was ist sonst noch mit dabei? Es ist ja nicht nur die Übelkeit, sondern dann ist die Stimmung da. Der eine wird weinerlich, der andere wird ärgerlich. Da einfach zu schauen, wie sieht das Gesicht aus, wie sieht die Zunge aus. Also so diese Symptome werden eben aufgenommen Und für den Laien gibt es da eben so ein, sag ich mal, eine Vereinfachung, dass man da nicht so in die Tiefe gehen muss. Da gibt es auch Leitsymptome, die dann zeigen, okay, Pulsatilla hat Frischluftbedürfnis, fühlt sich im warmen Raum wirklich unwohl oder friert sogar im warmen Raum. Das ist ein widersprüchliches Symptom bei Pulsatilla. Und so hat eben jedes Mittel so seine eigenen individuellen Symptome. Und wenn man dann das Mittel trifft, dann hilft es sofort. Also es ist ein Ammenmärchen, das eine Partie lange braucht.
Okay, das heißt also in der Akutsituation, wenn ich das Richtige getroffen habe und dann die, sage ich jetzt mal, Kügelchen einnehme, dann sollte ich auch relativ zeitnah eine Verbesserung merken.
Ja, also das kommt natürlich dann auf die Potenz wiederum drauf an. Also wenn man dann im Akutfall eine C30 nimmt und dann nach der dritten Gabe muss da wirklich eine ganz deutliche Besserung zu spüren sein. Manchmal sofort, ne? Es kommt immer auf die Situation drauf an. Meine jüngere Tochter, als die Kleinkind war, hatte die mal einen Pseudogruppanfall und das ist ja, und dann kriegen die Eltern ja Angst und das Kind auch und Luftnot und so weiter. Und ich habe ihr dann Aconitum gegeben,
ja,
in einer höheren Potenz. Und das Mittel war praktisch kaum auf ihrer Zunge. Das waren 30 Sekunden. Und sie schaut mich an und sagt, Mama, ich bin wieder gesund. Also das ist halt einfach dann fantastisch, sowas zu beobachten.
Okay, und dann gebe ich das einmal oder wie oft gebe ich das dann? Dann nehmen wir mal an, ein anderes Beispiel, jetzt wo es vielleicht nicht ganz so schnell geht, die Übelkeit. So, ich habe jetzt ein Mittel gefunden und merke, okay, es wird besser, aber es ist noch nicht weg. Wann sollte ich die nächste Gabe mal einnehmen oder sollte ich einfach weiter warten? Wie würdest du da vorgehen?
Also immer individuell, wenn je stärker das Geschehen ist, desto häufiger kann man geben. Na, wenn man jetzt vielleicht, man hat was Falsches gegessen am Vorabend, vielleicht war man auf einer Feier und hat zu viel Fettes zu sich genommen, um jetzt beim Pulsatilla zu bleiben. Das ist dann der Auslöser Fettes. Und dann kann man Pulsatilla zu 30 geben und alle halbe Stunde. Und dann sieht man auf jeden Fall nach 3 Gaben eine Besserung. Oder wenn es dann eben nicht anschlägt, dann muss man das Ganze neu überdenken und sagen, okay, dann war es nicht Pulsatilla, welches Mittel kommt sonst noch in Frage?
Super. Ich danke dir total. Erzähl bitte nochmal, Simone, wenn man jetzt dich erreichen möchte, wenn man jetzt in Berlin zu dir in die Praxis kommen möchte oder, wie erreicht man dich? Ja, hast du eine Webseite, Webseite vielleicht oder wie sieht das aus bei dir?
Genau. Meine Webseite ist praxis-giesinger.de mit G-I-E-S, Giesinger. Oder ich bin hier gerade auch im Umstellen und möchte einen neuen Namen für meine Praxis. Und deswegen gibt es auch in Kürze die neue Webadresse heil-impuls-praxis.de.
Sehr schöner Name. Vielleicht kannst du auch nochmal, weil das fällt mir gerade ein, ist mit Sicherheit eine Frage von vielen Menschen. Wie ist das mit Krankenkassen und Homöopathie? Wird da irgendwas bezahlt? In welcher Form? Kannst du dazu nochmal 2-3 Worte sagen?
Ja. Also es gibt durchaus diese Zusatzversicherungen für Heilpraktiker, die man abschließt und dann je nach Versicherung werden dann einfach oft 80% der ganzen Behandlungskosten und auch des Arzneimittels, was man sich dann in der Apotheke holt, übernommen.
Okay, super. Ich danke dir vielmals, hat mir super viel Spaß gemacht und auch ich habe wieder Sachen dazugelernt.
Dir, Stefan, es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich spreche gerne immer Homöopathie, weil ich so begeistert davon bin und nochmal umso mehr mit dir als Gesprächspartner.
Ja, das freut mich sehr. Hat man auch gemerkt, dass du die Homöopathie wirklich lebst und ich kann immer nur jedem empfehlen, weil das wird auch nochmal ein Thema in einer anderen Podcast-Episode sein. Wie finde ich einen guten Therapeuten, Heilpraktikerin, was auch immer. Das finde ich ist ein extrem wichtiger Punkt, dass die Menschen, zu denen man geht, das leben, was sie machen. Und das merkt man bei dir. Sehr schön, Simone. Vielen Dank. Dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wünsche ich wie immer eine wundervolle Woche. Wenn es dir gefallen hat, empfehl gerne diese Podcast-Episode weiter. Gib wunderbare Bewertungen ab, damit auch andere diese Podcast-Episode finden und davon profitieren von dem Wissen, was hier vermittelt wird. Und ganz am Schluss, wie immer, lebe deine Gesundheit.
Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-to-go.de.